Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
Ja, offiziell noch guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr gekommen seid. Und eben, ihr habt jetzt gehört, auf was ihr euch gefasst machen müsst. Das ist übrigens auch meine erste Bibelstunde. Also, ja, genau. Ich habe euch ein Blatt austeilen am Eingang. Dort seht ihr schon mal die Gliederung von diesen drei Kapiteln. Das soll einfach so ein bisschen eine Hilfe sein, auch wenn wir jetzt durch die ganze Sache durchgehen, dass ihr immer ein bisschen wisst, wo ungefähr sind wir. Ich blende euch die Gliederung auch ein. Vorher seht ihr oben nachher immer die Gliederung einblendet, also in welchem Abschnitt sind wir gerade. Und unten zeige ich euch auch den Bibeltext. Die Gliederung und Bibeltext sind beides aus meiner Examensarbeit. Würde ich heute vielleicht ein bisschen anders machen, würde ich heute zum Teil anders übersetzen, aber so als erster Anhaltspunkt ist das eigentlich ganz gut. Und ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr wollt den Bibeltext immer lesen oder ob ihr nur wollt hören, was ich sage, oder eben nur den Bibeltext lesen, das könnt ihr auch machen. Einfach so sind ihr selber ein bisschen flexibel. Ihr habt auch Platz zum Aufschreiben. Das ist, denkt, dass ihr eure persönlichen Fragen aufschreibt, dass ihr aufschreibt, was euch gerade so angesprungen ist. Vielleicht Sachen, wo ihr denkt, dann stimmt das wirklich, was der Messe sagt. Einfach, dass ihr das mitverarbeiten könnt. Unten findet ihr auch noch den Link, wenn es euch interessiert, was ich geschrieben habe. Das heute ist nur so eine Schnellbleiche. Ich habe vor allem auch noch so Exkurs gemacht zu Themen wie Geistestaufe, Sprachenrede, Prophetie. Gibt es das überhaupt noch? All so Sachen habe ich in Exkurs auch historisch von der Kirchengeschichte her behandelt. Ich finde es selber sehr spannend, also es klingt jetzt nach Eigenlob, aber ich meine es nicht so, sondern einfach das, was rausgekommen ist dabei, finde ich sehr spannend und lesenswert. Und es hat auch noch einen Link zu einem Buch, das ich selber sehr mit Gewinn gelesen habe, das vergriffen ist, aber der Autor hat gesagt, wir dürfen das so auch verbreiten. Also wer es interessiert und da noch möchte, näher eintauchen, ist herzlich eingeladen dazu. Ja, also wir steigen ein und es fängt an, im Kapitel 12, mit so wie einer Einleitung. Der Paulus schreibt ja, es ist ein Brief, den er an Korinther schreibt. Es ist nicht irgendeine Kirchenordnung, die man in einer Kirche aufgestellt hat, sondern es ist ein ganz praktischer Brief in eine Situation in Korinth ein. Wie war die Situation in Korinth gewesen? Wenn man den Text liest, muss man davon ausgehen, es hat dort wie so Gruppierungen gegeben in der Kirche. Der Benni ist letzten Sonntag auch schon ein bisschen auf das eingegangen. Da möchte ich nicht viel weiter ausführen, aber einfach im Kontext für die drei Kapitel muss man wissen, es hat so eine Gruppe gegeben, die haben sich höchstwahrscheinlich selber den Namen Pneumatikoi gegeben. Pneumatikos ist ein Adjektiv, das heisst einfach geistlich oder geistliche Dinge. Mit dem Stichwort fängt Paulus an. Und die haben sich selber die Geistlichen genannt, oder? Wir die Geistlichen. Und sie haben sich damit ein bisschen abheben von so den anderen. Denen haben sie Idioten gesagt. Das heisst nicht Idioten, sondern das heisst Leute, die unbegabt sind oder also nicht in Kenntnis sind von etwas. Also das sind die Pneumatiker und da die Idioten. Und irgendwie hat es nicht so gefunkt zwischen denen. Mal, es hat schon gefunkt, aber eben in dem Negativen. Und die Korinther haben Paulus einen Brief geschrieben mit ganz vielen Fragen drin und der Paulus hat das im ersten Korintherbrief sukzessive beantwortet. Und da im Kapitel 12, Vers 1, kommt er jetzt auf das Stichwort, das sie ihm im Brief gegeben haben, zu reden. Stichwort geistlich, Pneumatikos. Und das Wort kann man auch brauchen für Geistesgaben, also die Gaben oder die Geschenke, die uns der Heilige Geist machen will, die er durch uns durch möchte wirken. Wir haben es im Lied gesungen, wo er durch uns durch den Himmel auf die Erde möchte bringen. Und der Paulus selber braucht auch ein Wort für das. Er sagt dem eher Charisma oder Charismata in der Mehrzahl. Wir sagen dem heute einfach Geistesgabe oder Gnadegabe, Gnadengeschenk, wie auch immer. Aber das ist mit dem Wort gemeint. Und der Paulus geht also darauf ein und er sagt im Vers 3, oder im Vers 1, sagt er, ich will nicht, dass er im Ungewissen bleibt. Das ist wichtig, dass wir über die Sachen Bescheid wissen. Ja, und das gilt auch für uns heute. Es ist wichtig, dass wir über das Bescheid wissen. So wie Korinther früher zu den Götzen angezogen worden sind und einige Ahnung haben, was dort so abgegangen ist, möchte, dass jetzt das, was jetzt passiert mit dem neuen Gott, mit dem neuen Geist, den sie erfüllt, dass sie das einordnen können. Und er sagt, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht vom Heiligen Geist geleitet wird. Und das ist gerade wie so ein klares Statement, ein klares Bekenntnis. Wenn du in deinem Leben sagst, Jesus ist der Herr, dann ist das eine Aussage, die nicht du einfach aus dir raus machst, sondern das ist etwas, was dir der Heilige Geist gezeigt hat, der Heilige Geist offenbart hat. Das ist sein Zeugnis durch dich. Also das Zeugnis vom Heiligen Geist ist eigentlich, dass er Jesus gross macht, dass er sagt, Jesus ist der Herr, Jesus ist der versprochene Retter, der Messias, der, der ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld, der, der auferstanden ist, der, der Himmel aufgefahren ist, der jetzt zur Rechten von Gott sitzt und irgendeiner wieder kommt, um uns zu sich zu holen und dann startet ein neuer Himmel und eine neue Erde. Der Jesus will den Heiligen Geist gross machen. Jetzt bei den Korinther hat es so ganz verschiedene Arten gegeben, wie sich der Geist ausgewirkt hat. Und anscheinend hat es dann nachher so ein bisschen wie eben so Abstufungen gegeben, oder? Also die Pneumatiker haben wahrscheinlich gesagt, das, was wir haben, die haben zum Beispiel viel Wert auf Sprachenreden geredet. Das, was wir haben, das ist jetzt besonders geistlich, das ist direkt vom Heiligen Geist. Das, was die anderen haben, das ist vielleicht irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen unter dran, vielleicht von einem Engel oder so. Und der Paulus sagt nachher im Vers 4 bis 6, nein, das stimmt nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Gnadengaben, also ganz unterschiedliche Arten, wie sich der Heilige Geist zeigt, aber es ist immer der gleiche Geist. Es ist nicht einmal der Heilige Geist, einmal der Trümmelige Geist oder so, sondern es ist immer der Heilige Geist. Es gibt unterschiedliche Dienste, also wie Menschen dienen, zum Beispiel als Hirte, als Lehrer, als was auch immer. Und es geht immer um den gleichen Herr, es geht immer um den Herr Jesus. Und es gibt ganz verschiedene Auswirkungen, wie Gott wirkt, aber es ist immer der gleiche Gott, der das alles in allen wirkt. Und wenn ihr da gut aufpasst, dann habt ihr gesehen, da kommt eigentlich wie die drei Einigkeit, wo wir auch schon viel darüber geredet haben, vor. Der Geist, Jesus der Herr und Gott der Vater. Also der Paulus zeigt eigentlich in dieser Einheit von Gott, Gott ist eine, ist gleich auch schon die Vielfalt drin. Es ist eine Einheit in Vielfalt und eine Vielfalt, die sich in einer Einheit auswirkt. Und genau so ist es mit diesen Wirkungen, mit diesen Geistesgaben, die der Heilige Geist gibt. Sie sind ganz verschieden und trotzdem kommt es von einer Quelle und es soll zur Einheit führen. Paulus fährt weiter und sagt, an jedem Christ wird sichtbar, dass der Geist zu einem bestimmten Nutzen wirkt. Und im Griechischen ist die Betonung wirklich so, auf jedem. Es ist an jedem und jeder von uns. Es ist nicht einfach nur an einer Elite, an einer geistlichen Elite, oder es ist nicht nur in einer Denomination, sondern das ist etwas, was für jeden Gläubigen gilt. Der Geist möchte durch dich durchwirken, zu einem bestimmten Nutzen. Was der Nutzen ist, auf das kommt der Paulus im Verlauf von diesen Kapiteln noch zu reden. Und dann erzählt der Paulus ganz viele Sachen auf. Eben dem, wo wir so gemeinhin die Geistesgaben sagen. Und man könnte jetzt denken, ja, das ist einfach so ein Katalog, wo er aufschreibt, was alles so erhältlich ist, auf heiliggeist.ch und dann kannst du das in den Korb tun. Nein, es ist nicht so. Sondern er tut einfach gewisse, also einfach Sachen mal aufzählen. Es ist nicht eine abschliessende Liste, weil der Heilige Geist ist ein ewiger Geist und er ist unendlich kreativ. Das heisst, der Heilige Geist findet immer wieder neue Arten und Weisen, wie er wirken kann. Der Paulus gibt einfach mal so einen kleinen Strauss mit, vielleicht Sachen, die auch in Korinth dort, wo man dort gekannt hat oder wo sie haben können einordnen. Zeit fehlt uns natürlich, um auf jede von diesen Gaben einzugehen. Vielleicht einfach mal etwas rausheben. Zum Beispiel die, ja, gehen wir gerade zu den Arten von Sprachen, die er nennt. Oder? Es gibt die Gabe von der Sprachenrede. Und bei den Korinthern war die sehr hoch im Trend gewesen. Und Paulus redet auch von Arten von Sprachen. Was genau das er meint, wissen wir nicht. Ich kann mir vorstellen, jetzt rein kirchengeschichtlich gesehen, dass es so drei Sachen hat, die ihm vor Augen sind. Das eine ist effektiv Fremdsprache. Also, dass der Heilige Geist übernatürlich jemandem eine Fremdsprache schenkt. Ich habe schon mal jemanden kennengelernt, wo das tatsächlich passiert ist. Dann kann es aber auch sein, oder das meiste ist wahrscheinlich, dass es so wie ein private Gebetssprache ist, kann man dem sagen. Also eine Sprache, die du zu Gott redest und die nur Gott versteht. Auf das kommt der Paulus nachher noch zu reden. Und dann, was es auch gibt, ist, dass man eben in dieser Sprache redet, aber dass es tatsächlich ein Dialekt oder eine Sprache ist, die es gibt. Also auch da gibt es Beispiele in der Kirchengeschichte, wo jemand vorne in dieser Sprache redet und dann im Publikum hockt jemand, also im Publikum, in der Zuhörer, ja, in der Gemeinde hockt jemand, wo genau in dem Moment merkt, hey, das ist mein Dialekt, wo man nur in Afrika, nur in unserem Stamm redet. hat. Oder? Und das ist dann schon crazy, wenn Gott so zu einem redet. Was bei all diesen Geistesgaben aber gemeinsam ist, es sind nicht einfach natürliche Gaben. Also nicht zum Beispiel, ja, ich kann jetzt einfach gut Schlagzeug spielen oder ich kann gut kochen, sondern es ist etwas Übernatürliches, was der Geist bewirkt. Es ist eben ein Stück Himmel von dieser himmlischen Realität, die er durch uns durch auf die Welt möchte bringen. Dass also das Reich von Gott eben durch dich und mich zu den Menschen kommt. Und das alles wirkt immer ein und derselbe Geist. Und er teilt dabei jedem besonders zu, so wie er will. Und der Vers gefällt mir vor allem am Schluss, so wie er will. Und die Frage ist, will er es? Ja, er will. Das ist so die Sehnsucht vom Heiligen Geist, dass er sich zeigen kann, dass er sich äußern kann, dass er durch uns, durch die Gegenwart von Gott, wie Sicht, Spür und erfahrbar kann machen. Der Heilige Geist will, aber er teilt zu, wie er will. Das heisst, es ist nicht einfach eben so, was ich vorher gesagt habe, holyghost.com oder so, wo ich eingeben kann, so jetzt möchte ich gerne die Gabe von der Heilung haben und in 3 Tagen wird er die geliefert und dann habe ich die Gabe von der Heilung. Das ist nicht irgendein Selbstbedienungsladen, sondern es lebt alles von der Beziehung. Ich glaube aber auch nicht, was ich auch gelehrt worden bin und lang geglaubt habe, dass bei der Bekehrung einfach so mindestens eine Geistesgabe kommt und dass ich die dann habe bis den Rest von meinem Leben. Ich erlebe den Heiligen Geist viel dynamischer. Das heisst, es gibt vielleicht einmal eine Situation, wo ich die Gabe vom Glauben habe. Also für ein Projekt habe ich einen Glauben, der Berge versetzen kann. Alle anderen sagen, hey, hör mir doch auf, das wird nie erfolgreich, das wird nie klappen. Und ich komme vom Heiligen Geist den Glauben über, der Berge versetzen kann. Und tatsächlich kommt es nachher so. Da gibt es andere Bereiche in meinem Leben, da habe ich 0 Glauben. Und da brauche ich wieder jemand anderen, der mich ermutigt und sagt, hey, bleib dran. Oder es gibt vielleicht eine Phase, wo ich mal bete für Leute und jeder, der Migräne hat, wird geheilt. Vielleicht 3 Wochen lang oder 4 Wochen lang. Und plötzlich ist das wieder weg. Das heisst, der Heilige Geist ist in dem Sinn souverän. Er teilt zu, wie er will. Heisst das jetzt im Umkehrschluss für Korinther und für uns, ja, dann müssen wir einfach halt da sein und warten, bis er mal wirkt. Der Paulus entkräftet das später im Brief. Wichtig ist an dem Vers einfach, der Heilige Geist will wirken und er will durch dich und mich wirken. Jetzt geht der Paulus einen Schritt weiter und er wendet eigentlich seinen Fokus wie jetzt auf die Gemeinschaft der Christen. Im Griechischen, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vor einem Jahr hatte ich eine Predigt zu diesem Thema gehabt. Im Griechischen steht für Kirche oder für Gemeinde das Wort Ekklesia. Und dort habe ich euch versucht zu zeigen, Ekklesia ist nicht einfach nur alle Christen zu allen Zeiten, allen Orten, also so die universale Kirche, sondern Ekklesia meint auch immer eine lokale Gemeinschaft von Christen. Also immer ein Ort, wo Christen sich versammeln. Das ist das Gleiche, wenn der Paulus von Ekklesia redet, hat er immer das Ganze im Blick, die ganze universale Gemeinde. Und er hat auch immer die lokale Gemeinschaft im Blick. Also so wie wir uns heute Morgen versammelt haben, auch das ist Ekklesia. Und der Paulus macht jetzt da einen Vergleich, wo ich fantastisch finde, das Bild, das er hier braucht, nämlich von einem menschlichen Körper. Er sagt, der Körper, der hat ganz viele Glieder, also viele verschiedene Körperteile. Und jeder hat eine Funktion. Und obwohl es ganz verschiedene Glieder sind, gehört es doch zu einem Leib. Es ist ein einziger Körper. Und genau so ist es auch mit der Kirche, ist mit der Gemeinde, ist mit der Versammlung, ist eben mit der Ekklesia. Wir sind mit einem Geist getauft worden. Also in dem Moment, wo wir uns das Bekenntnis zu Jesus eigentlich geredet haben, vielleicht haben wir das auch mit einer Taufe verbunden, das ist ganz cool. In dem Moment hat Jesus uns nicht nur mit Wasser getauft, sondern mit seinem Geist getauft. Und durch die Geisttaufe sind wir nachher zu einem Leib geworden, zu einer Kirche. Wir sind wie eingegliedert worden in eine Gemeinschaft. Nicht nur universal, sondern auch lokal. Also wir gehören neu wieder zu. Und es spielt keine Rolle, was für eine Nationalität du hast. Es spielt keine Rolle, was für einen Status du in der Gesellschaft hast. Nach Joel 3 spielt es auch keine Rolle, ob du Mann oder Frau bist oder ob du alt oder jung bist. Sondern der Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Amen aus dem Himmel, das an Pfingsten hier abpöppelt hat. Genau. Und sonst könnt ihr auch das im Internet nachschauen oder nachhören. Das heisst, wir sind jetzt, oder er redet ja zu den Korinther, die Korinther, die sind aus ganz verschiedenen Kontexten rausgeholt wurden durch Jesus und er hat sie mit seinem Geist getauft, damit sie einen Körper bilden. Und der Paulus geht jetzt weiter in diesem Bild und sagt, der Körper besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen. Und wenn jetzt der Fuß würde sagen, ich bin ja keine Hand, also gehöre ich nicht zum Körper. Wie bescheuert wäre denn das? Natürlich gehört der auch zum Körper, weil der Körper besteht eben aus verschiedenen Teilen. Oder was wäre, wenn der ganze Körper nur aus Augen würde bestehen? Ja, dann könntest du nicht schmecken. Wenn der ganze Körper nur aus Geruchssinn würde bestehen, dann könntest du nicht, was sagt er da? Ah nein, wenn er ganz aus Ohren würde bestehen, dann hättest du keinen Geruchssinn und so weiter. Also es braucht jeden Teil vom Körper, damit der Körper funktioniert. Und genau so ist es auch in der Kirche. Es braucht jeden Teil, dass der Körper funktioniert. Und du kannst als Auge nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht, weil du bist keine Hand oder was. Der Kopf sagt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Ganz im Gegenteil, und der Paulus sagt sogar, gerade die Sachen, die schwächer zu sein scheinen, die umgeben wir mit besonderer Sorgfalt. Oder die Teile, die ein bisschen unanständig sind, oder? Gibt es ja auch. Wenn ich jetzt Blut würde vor euch stehen, dann wäre es erstens für euch wahrscheinlich nicht so einen schönen Anblick. Aber das geht einfach nicht. Du umgibst gerade die Teile mit besonderer Sorgfalt, die schwächeren Teile. Und er sagt, genau so ist es in der Kirche. Gott hat sein Liebe so zusammengefügt, dass dem schwächeren Teil die grössere Ehre zukommt. Dass wir uns besonders eben um die kümmern, damit es im Leib zu keiner Spaltung kommt, sondern dass jeder füreinander Sorge trägt. Und wenn ein Glied am Körper leidet, leiden alle mit. Wenn ein Glied zur Ehre kommt, freuen sich alle mit. Das ist das Bild, das Paulus von Kirche, von Gemeinschaft zeichnet. Und er sagt jetzt der Korinther, ihr bildet den Leib von Christus und jeder Einzelne ist daran ein spezielles Glied. Also ein spezielles Glied, das heisst mit einer einzigartigen Fähigkeit, auch etwas reinzutragen, in die Gemeinschaft hinein. Und er zählt dann auf, was Gott also eingesetzt hat, auch wieder das, das ist nicht eine erschöpfende Liste, sondern es sind einfach so ein bisschen wie Blitzlichter, wo da der Paulus auf einzelne Sachen, also wie, er tut es wie beleuchten, oder? Er sagt zum Beispiel, gibt es die Apostel, Propheten, Lehrer, das sind so einige, die eher für die Kirche gründig zuständig sind. Da gibt es aber natürlich eben auch Leute, die Heilungsgaben haben, Leute, die Wunder wirken. Es gibt Helfer, es gibt Leute mit Leitungsgaben, es gibt verschiedene Arten von Sprachenreden. Und ist jetzt jeder genau gleich wie der andere? Ist jeder ein Apostel oder ist jeder ein Prophet oder ist jeder ein Lehrer oder hat jeder eine Sprache? Und so wie es der Paulus sagt im Griechischen, ist die Antwort, die man erwartet, klar, nein. Darum habe ich es da auch in der Übersetzung so geschrieben, natürlich nicht. Es ist nicht so, sondern jeder ist wieder einzigartig und einzigartig begabt und jeder bringt seinen speziellen Teil in die Gemeinschaft hinein. Ja, da kommt ein Übergangsvers zu den Kapiteln, die folgen. Der Paulus sagt, er strebt eifrig nach den grössten Gnadengaben. Also er sagt den Korinther, euch ein Bestreben nach diesen geistlichen Sachen, das ist wichtig und richtig und gut. Macht das, aber strebt nach den grössten Gnadengaben. Jetzt denkt ihr, ja, aber Paulus, jetzt hast du ja eigentlich gerade gesagt, jeden ist gleich wichtig, jeden ist speziell, jeden ist besonders, es braucht jeden. Und jetzt sagst du, strebt nach der grössten Gnadengabe. Was meinst du damit? Der Paulus lässt Korinther in seinem Brief noch ein bisschen zappeln. Er schiebt einfach ein Kapitel oder eine Briefseite dazwischen und sagt, bevor ich ausführe, was ich damit meine, möchte ich euch einen Weg zeigen, der noch weit über das alles ausführt. Und wir haben sie in unserer Unterteilung von den Kapiteln her, nachher eben im Kapitel 13, man sagt eben auch das Hohelied der Liebe. Da vergleicht der Liebe mit Gnadengaben. Und ich habe jetzt da etwas mitgebracht, um das ein bisschen veranschaulichen. Er sagt, wenn ich jetzt in allen Sprachen von den Menschen rede, ja sogar in Engelssprache, also eben die Korinther, die haben ja anscheinend die Sprachenrede besonders hervorgehoben. Wenn ich jetzt in allen möglichen Sprachen reden kann, wirklich krass Pneumatik, krass geistlich und ich habe keine Liebe, dann ist es etwa so. Also ich weiss nicht, ob ihr etwas anderes gehört habt, als nur der dröhnende Gang, das dröhnende Becki. So ist es, wenn du deine Geistesgabe ohne Liebe praktizierst, oder? Wenn ich Gabe der Prophetie habe und alle Geheimnisse weiss und alle Erkenntnisse besitze und wenn ich alle Glauben habe, sodass ich Berge versetzen könnte, habe aber die Liebe nicht, so bin ich nichts, so bin ich ein Null. Okay? Und das sind krasse Sachen. Glauben, wo Berge versetzen kann. Wer wünscht sich das nicht? Wenn du keine Liebe hast, du bist ein Null. Das ist eine steile Aussage, die der Paulus macht. Wenn ich all meine Habe zur Speisung von Bedürftigen weggebe und wenn ich mein Leben für Tod übergebe, wenn ich als Märtyrer sterbe und habe keine Liebe, so nützt es mir nichts. Krasse Aussagen. Und der Paulus fährt weiter und er macht so wie ein Loblied, eine Hymne auf die Liebe. Er streicht die Eigenschaften der Liebe raus und wenn man das liest, dann sieht man, hey, das sind göttliche Eigenschaften. Und das ist kein Zufall, wir haben es vorhin im Lied gesungen, Jesus ist die Liebe in Person. Gott ist die Liebe. Das ist sein Wesen. Und aus dieser Liebe heraus kommen all die göttlichen Charaktereigenschaften. Und er zählt das einfach auf in diesem wunderschönen Hymnus oder Gedicht, wo man ja oft auch an Hochseiten zitiert. Ich glaube, man sollte es noch öfters zitieren als nur an Hochseiten. Und vor allem sollte man schauen, dass die Liebe in einem seinem Leben zum Tragen kommt. Der Paulus sagt, schau, die Liebe ist wie Grundlage für alles. Es ist Grundlage auch für Geistesgaben. Darum ist ihm das so wichtig. Und er macht nachher auch noch einen Vergleich nochmal mit Prophetie, Erkenntnis, einfach wenn es um die Dauerhaftigkeit von Liebe und diesen Geistesgaben geht. Und er sagt, Geistesgaben, Prophetie, Erkenntnis, irgendeinisch wird das vergehen. Weil das ist immer nur etwas Unvollkommenes. Also er sagt, es ist ein unvollständiges Bild und wenn es vollkommen kommt, dann wird das Unvollkommene wegbrechen. Dann braucht es das nicht mehr. Also anders gesagt, wir sehen Gott ja jetzt nicht mit eigenen Augen. Wir wissen nicht, wir haben nicht Einblick in all seine Pläne. Gott schon, und er möchte uns immer wieder einmal ich weiß gar nicht, wie man dem auf Deutsch sagt, auf Englisch ein Glimpse, also einfach so einen Augenschein geben davon, was er möchte, was seine Absichten sind, was sein Willen ist. Eben, sei es durch Prophetie, sei es durch Erkenntnis, durch was auch immer. Das ist jetzt nötig, weil wir sehen noch nicht das Ganze. Aber irgendwann kommt das Vollkommene. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Der neue Himmel, die neue Erde, die heisst, wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann sind die Geistesgaben gar nicht mehr nötig. Dann muss dir niemand mehr eine Prophetie geben, weil du kommst es immer von Gott direkt über. Dann muss dir niemand mehr irgendeine Erkenntnis weitergeben, weil du siehst es selber. Das ist das Vollkommene, wo der Paulus redet. Und er sagt, aber in dem Moment, wenn du dort bist, brauchst du zwar Prophetie und Erkenntnis nicht mehr, aber weißt du, die Liebe, die bleibt. Die Liebe ist ewig. Die Liebe wird nie vergehen. Darum investiert, liebe Korinther, investiert in die Liebe. Das soll euch das höchste Ziel sein. Das soll Grundlage sein für alles, was ihr macht. Und das ist ja, die Liebe ist ja die erste Frucht, sagt man auch, vom Heiligen Geist. Also das möchte er in uns, durch uns bewirken. Und jetzt können wir sagen, ja, also gerade die Idioten hier, die von der anderen Gruppierung sind, sagen, seht ihr Pneumatik, wir haben es ja immer gesagt, ihr mit euren blöden Sprachen redet, ihr liegt falsch. Der Paulus hat es richtig gesagt, es geht um die Liebe. Oder? Und wir könnten jetzt den Eindruck haben, ja, sind die Geistesgaben überhaupt wichtig? Nein, es geht doch um die Liebe, oder? Und der Paulus sagt im Vers 1, das ist auch der, wo auf dem Flyer drauf steht, trachtet nach der Liebe unbedingt, jaget dem nach, trachtet nach der Liebe, aber strebet auch eifrig nach der Geistesgabe. Das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es braucht beides und es braucht beides unbedingt. Also strebet dem auch unbedingt der Geistesgabe nach. Und jetzt kommt er eben auf das zu reden, wo er sagt, das ist noch das Größere, nämlich besonders danach, dass ihr prophetisch redet. Und jetzt kann man ja denken, ja, tut jetzt der Paulus doch eine Wertung vorne. Also ist jetzt Prophetie die wichtigste Geistesgabe? Wir haben ja vor einem Monat ausführlich auch über das Thema geredet an dieser Stelle. Ist jetzt das so wichtig? Wieso hebt er jetzt das hervor? Ich glaube, es geht ihm nicht um die Gabe an sich, sondern um was für eine Funktion das Gabe einnimmt. Und das erklärt er jetzt auch im Kapitel 14, wie er das meint. Und er vergleicht es vor allem mit dem Sprachenreden, oder? Weil das bei diesen Pneumatikern so eine so einen wichtigen Stellenwert eingenommen hat, tut er jetzt Prophetie und Sprachenrede mal miteinander vergleichen. Und jetzt ist wichtig, wenn du vielleicht anticharismatisch geprägt bist, oder? Und bist vielleicht sogar mit dieser irrigen Lehre aufgewachsen, dass es gar keine Geistesgaben mehr gibt, dann liest du natürlich die Verse besonders und denkst, jetzt rechnet der Paulus mit den Korinther ab. Oder jetzt sagt er einfach das mit dem Sprachenrede, das ist ein Gugus. Viel wichtiger ist prophetische Rede, oder man kann es dann auch umdeuten und sagen, das ist Predigt oder das ist die Lehre oder so. Aber im Griechischen sehe ich keinen einzigen Anhaltspunkt, dass der Paulus irgendetwas abwertet. Im Gegenteil, er wertet Sprachenrede auf. Er zeigt, was das für eine geniale Gabe ist. Und er gibt uns eigentlich, wie auch heute, Lehr weiter, was es eigentlich ist. Nämlich, wenn jemand in einer Sprache redet, redet er nicht zu Menschen. Also ich rede nicht mit dem Christoph in einer Sprache, also in so einer Geistessprache. Das wäre ein bisschen schräg. Wir können es mal probieren, aber es wäre ein bisschen schräg. Nein, ich rede zu Gott. Niemand versteht mich, im Geist rede ich Geheimnis. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen. Und er erbaut, ermahnt, das gleiche Wort heisst auch ermutigen und tröstet sie. Wer in einer Sprache redet, der baut sich selber auf. Also es ist erbauend für mich. Wenn ich in Sprache zu Gott rede, dann ist das nicht nur ein Lobpreis für ihn, sondern ich werde gleichzeitig selber erbaut. Und daran, liebe Leute, ist nichts Falsches. Es ist gut, wenn wir selber erbaut sind in unserem Glauben. Gut, in der heutigen Zeit wird das Individuum manchmal fast ein bisschen überbetont. Und dem beugt der Paulus auch vor. Er sagt, ja, du baust dich selber auf. Wer prophetisch redet, der baut Gemeinde auf. Der baut die Ekklesia, die Gemeinschaft der Gläubigen, die Versammlung auf. Und für Paulus ist das noch wichtiger, als dass du selber erbaut bist. Wieso? Wenn ich mich selber erbaue, dann habe nur ich etwas davon. Wenn ich die Gemeinde baue, dann habt ihr alle etwas davon. Und dann kommt es auch wieder zu mir zurück. Dann werde ich selber nämlich auch erbaut, weil ich bin ja auch Teil an dem Leib. Versteht ihr so den Blickwechsel, den er hat? Es geht nicht einfach ums Individuum, sondern es geht um die Gemeinschaft. Er sagt dann nachher, ey, ich wünschte natürlich, dass ihr alle in Sprachen würdet reden. Paulus hat eine höhere Wertschätzung für Sprachenreden. Wir sehen später noch, wieso. Aber noch lieber wäre es ihm, wenn alle würden prophetisch reden. Er sagt, der, der prophetisch redet, ist grösser als der, der in Sprachen redet, weil es eben für die Gemeinde ist, weil die Gemeinde Erbauung durch das überkommt. Ausser man kann die Sprachen auch auslegen, das ist auch ein Gabe, den Paulus aufgezählt hat. Also man kann das wie übersetzen oder deuten, was das bedeutet. Und dann bekommt die ganze Gemeinde durch das Erbauung. Das ist natürlich auch genial. Er geht weiter und macht jetzt zwei Vergleiche. Das eine ist mit Musikinstrumenten. Er denkt an eine Flöte, irgendein Saiteninstrument. Wenn da einfach die Töne so undefiniert gespielt werden, dann hat niemand eine Ahnung, was das für ein Lied könnte sein. Oder wenn einer mit einer Trompete zum Krieg blasen will, und dann macht es irgendwie so, dann weiss kein Soldat, dass es jetzt in Kampf geht. Nein, man muss einen deutlichen Ton abgeben, dass man weiss, was der Sinn von dem Instrument oder von dieser Melodie ist. Und so ist es auch bei den Korinther. Wie sollte jemand verstehen, was ihr sagt, wenn ihr einfach nur so undeutliche Rede durch euch ein Maul wiedergebt? Nein, es muss deutlich sein, es muss verstanden werden. Er macht noch einen anderen Vergleich mit Fremdsprachen. Ja, wenn jede Sprache hat ihren Sinn und ihren Zweck. Aber wenn einer eine Sprache hat, die ich nicht kann, zum Beispiel, früher war ich im Coiffeur, wo vier Leute aus Kurdistan miteinander gearbeitet haben. Und die haben viel miteinander geredet. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, außer wenn sie mal gelacht haben. Aber keine Ahnung, über was. Ich war in ihren Augen ein Ausländer, obwohl wir hier in der Schweiz waren. Und umgekehrt genau gleich. Durch das, dass sie ihre eigene Sprache kennen und ich sie nicht verstanden habe, bin ich für sie wie zu einem Ausländer geworden. Das heisst, die Gemeinschaft, die neue Gemeinschaft, ist so eigentlich wie nicht möglich gewesen. Also Sprache schafft auch Gemeinschaft, aber Sprache kann auch trennen. Und genauso ist es bei den Korinther auch gewesen. Dadurch, dass die Pneumatiker so exzessiv in Sprache geredet haben, hat das wie eine Trennung in die Kirche hineingegeben. Und er sagt dann nachher, wenn ihr eiferer seid nach Wirkungen vom Geist, und wie gesagt, das findet er super und das unterstützt er und das soll und muss und ja, sie, weil der Geist will wirken, dann schaut dafür oder strebt eifrig danach, dass er sie in Fülle habt und dass durch das Gemeinde erbaut wird. Sucht nicht Gnadengabe oder Geistesgabe für euch selber, sondern sucht sie für eure Gemeinschaft. Dort sollt ihr sie reinbringen. Und der, der eben in einer Sprache redet, der soll auch darum beten, dass er es auslegen kann, dass er es interpretieren kann, dass er den Leuten die Bedeutung von dieser Rede weitergeben kann. Wenn ich nämlich in einer Sprache bete, betet mein Geist. Also das ist ein tiefes Gebet aus dem Innersten vom Menschen raus, aus dem Geist direkt zu Gott. Aber die Verständlichkeit bleibt auf der Strecke. Also es hat nichts mit dem Verstand zu tun, sondern es ist eigentlich so wie eine direkte Leitung zu Gott. Was folgt daraus? Ich will beides tun. Er will beten mit dem Geist, also in Sprache beten, aber er will auch verständlich beten, sodass es die anderen verstehen. Ich will Lob singen mit dem Geist, also in Sprache singen, Gott anbeten, aber auch verständlich Lob singen. Wenn du nämlich mit dem Geist Gott preist, also eben in Sprache betest, wie soll einer ohne die Gabe der Auslegung das Amen zu deinem Dankgebet sagen? Das bringt in einem Gottesdienst einfach nichts. Der andere hat keine Ahnung, was du sagst. Es ist vielleicht ein wunderbares Dankgebet. Gott versteht es auch und er freut sich daran. Aber der andere wird durch das nicht erbaut. Und darum macht es keinen Sinn. Der Paulus sagt, ich bin Gott dankbar, dass ich mehr in Sprache rede als ihr alle. Ah, übrigens, vielleicht das muss ich noch sagen, das Wort Sprache, griechisch ist Glossa, das heisst Sprache oder Zunge. Darum sagt man, der Luther hat es mit Zunge übersetzt, darum sagen wir oft einfach auch Zungenred. Also wenn ihr euch immer gefragt habt, irgendwie habe ich es schon gehört und gleich. Also Zungenred und Sprachenred, das ist genau das Gleiche. Also der Paulus ist Gott dankbar, dass er die Gabe mehr praktiziert, dass er mehr in Sprache redet als alle. Als alle Korinther. Und wir erinnern uns, Korinther sind die, die das so betont haben, die so Freude an dieser Gabe und die das so ausgiebig praktiziert haben. Also wie viel muss der Paulus gebetet haben? Wie viel muss er in Sprache geredet haben? Das ist recht crazy. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 verständliche Worte sagen, damit ich so auch andere unterweise, als zigtausend Worte in einer Sprache. Und das zigtausend ist die grösste griechische Zahl, die es überhaupt gibt, die er da gebraucht hat. Stell dir vor, lieber 5 Worte. 5 Worte ist nicht viel. Als 10'000 Worte in irgendeiner Sprache. Ihm geht es darum, dass die Botschaft, die wir haben, verstanden wird und dass es ankommt. Er wünscht sich von den Korinthern nachher, dass sie mündig sind im Denken. Eigentlich sagt er, hey, das müsste euch doch selber klar sein. Aber sie sind manchmal noch so wie Kind. Und er wünscht sich, dass sie erwachsen werden. Nachher folgt ein Zitat aus dem Alten Testament. Und ich habe entschlossen, dass wir heute Morgen nicht tiefer darauf eingehen, weil das ist so kompliziert und so komplex, dass ich es selber noch nicht richtig kann erklären. Was ich einfach glaube, ist in dem Zitat aus dem Alten Testament, geht es nicht um eine Prophetie, im Hinblick auf Sprachenrede, sondern die geht zu einem ganz anderen Kontext und der Paulus macht wie einen Vergleich. Vielleicht haben Korinther das schon kennt, vielleicht haben sie das zitiert, was auch immer. Ich glaube einfach nicht, es hat einen direkten Zusammenhang, sondern er möchte einfach so ein Bild geben, wo einfach mit klein Denken man das auch nachvollziehen kann. Ich kann mehr lesen in dieser Arbeit, die ich geschrieben habe. Ich bin noch ein bisschen ausführlicher darauf eingegangen, aber so ganz zufrieden bin ich auch noch nicht, was ich dort herausgefunden habe. Aber darum gehen wir mal weiter zu dem, wo ich wenigstens denke, dass ich es verstehe. Er sagt, hey, wenn die ganze Gemeinde an einem Ort versammelt ist, wie bei euch in Korinth, und dann reden alle in Sprachen, oder wie die Pneumatiker haben, und dann kommen Unbegabte, das wären jetzt eben die Idioten dazu, oder? Die da skeptisch sind, oder Ungläubige, ja, dann werden sie doch sagen, ihr habt doch alle Ecken ab. Ihr spinnt doch alle, ihr super geistlich frommen und so. Was ist mit euch los? Blablabla. Man versteht ja kein Wort. Wenn aber alle prophetisch reden und dann kommt irgendein Ungläubiger oder Unbegabter dazu, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen, Gott anbeten und bekennen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Und das ist die Vision, die der Paulus hat von der Ekklesia, von der Gemeinde, von dieser von dem Lieb von Jesus, von der Brut von Jesus, dass genau das dort passiert, dass Gott durch seinen Geist und durch uns durch so wirkt, dass da irgendein Ungläubiger oder irgendeiner, der kirchenfern ist, reinkommt und sagt, hey, Gott ist in diesem Raum, er ist präsent. Das ist das Sehnen von Paulus, da schlägt sein Herz dafür. Und er gibt den Korinther nachher einfach auch noch ein paar praktische Tipps weiter, wie sie das in ihrer Gemeinschaft umsetzen können. Und da geht es jetzt wirklich um ganz praktische Tipps, sehr nüchtern eigentlich. Es geht so fast ein bisschen um Struktur. Was der Paulus jetzt nicht macht, ist, dass er eine Kirchenstruktur festlegt, die für alle Zeiten und ewig gilt. Oder? Das ist nicht eine Offenbarung, die er von Gott bekommen hat. Gemeinde muss immer so sein. Und vielleicht, wenn er jetzt aufmerksam zugelassen, dann merkt er auch, das würde dem Geist auch gar nicht entsprechen. Der Geist ist so kreativ, so vielseitig, so vielfältig. In jeder Situation, in jeder Kultur, in jeder Stadt, ja, in jeder Versammlung ist es wieder anders. Aber das Grundprinzip ist einfach, dass man den Raum schafft, dass das Wort von Gott zu den Leuten kommen kann. Dass das, was von vorne oder untereinander geredet wird, dass das verstanden wird und dass der Geist kann wirken kann. Dass wir seinem Wirken nichts in den Weg legen. Und für Korinther hat er so den praktischen Impuls, hey, jeder soll etwas zum Gottesdienst beitragen. Sei es ein Psalm, also soll jemand ein Lied singen, sei es eine Lehre, eine Offenbarung, etwas, was Gott einem zeigt hat, eben auch eine Sprache, eine Auslegung. Und es geht darum, der Fokus ist, dass wir gegenseitig uns erbauen können. Bei der Sprache tut er es nachher ein bisschen eingrenzen, sagen, es soll nur jemand in Sprache reden, wenn auch jemand da ist, der das auslegen kann. Und auch nicht wild durcheinander, sondern zwei oder drei der Reihe nach. Und wenn kein Ausleger da ist, dann soll der, der in Sprache redet, einfach im Gottesdienst schweigen. Er kann still zu Gott beten. Er kann zum Beispiel einfach im Geist reden oder kann vielleicht auch die Lippen bewegen und so. Aber die laute Äußerung bringt im Gottesdienst eigentlich nichts. Eben ausser, das ist jemand da, der das erklären kann, der das in verständliche Worte packen kann. Und auch bei den Propheten soll es so sein, dass nicht mehr als zwei oder drei reden. Oder? Es könnte jetzt zu einer prophetischen Inflation kommen, oder? Dass alle 40 Korinther, die dort anwesend sind, jeder hat drei Prophetien. Und so, dass es gibt kein Hirn, das das ertragen könnte. Es sind zwei oder drei und nachher sollen wir es beurteilen. Was heisst das? Hat es dort ein Gremium gegeben mit Zahlen von 1 bis 10? Ist jetzt das eine gute Prophetie oder eine schlechte? Nein, es geht darum, dass jeder im Gottesdienst überlegt, was bedeutet jetzt das für mich? Oder das ist die Prüfung, die ich vor einem Monat auch davon geredet habe. Was heisst das jetzt? Vielleicht schreibt man es mal auf. Vielleicht brütet man darüber. Vielleicht ist es so klar, so direkt von Gott, dass es nicht noch eine Prüfung bedarf, sondern du weißt sofort, um was es geht. Und manchmal braucht es einfach auch Zeit, um das Ganze zu beurteilen, dass es setzen kann. Und dann kann es sein, sagt er, dass das eine, der da eben ist und das beurteilt, plötzlich eine Offenbarung überkommt und sagt, ey, ich weiss, ich glaube, Gott möchte uns das und das sagen. Dann soll der erste Prophet einfach schnell still sein, dann kann es der andere sagen. Bei den Korinther war es mehr so ein Rangeln gewesen, also dass der eine den anderen versucht hat, vielleicht zu übertönen sogar. Das ist natürlich riesen chaotisch, also ich stelle mir es riesen chaotisch vor. Und er sagt, nein, hey, easy. Der Geist vom Prophet ist dem Prophet untertan. Das hat nichts zu tun mit Trance, dass du plötzlich einfach schwätzt und du kannst gar nicht mehr aufhören, fast wie ein Zombie. Nein, das war vielleicht in den heidnischen Kulten so gewesen. Dort war man so in Trance gewesen. Aber das hat nichts mit dem Geist von Gott zu tun. Der Geist von Gott schaltet deinen Geist nicht aus, sondern du hast immer Kontrolle darüber. Du kannst immer sagen, stopp, jetzt schweige ich, jetzt warte ich, bis der andere ausgeredet hat und dann rede ich weiter. Und er tut das quasi so subsumieren und sagt, Gott ist nicht ein Gott von der Unordnung, sondern ein Gott vom Frieden. Und das sollen unsere Versammlungen auch zum Ausdruck bringen. Also nicht Chaos, Unordnung, sondern der Frieden von Gott. Und dann kommt noch ein Thema, Entschuldigung, etwas, was noch heikler ist. Das geht um die Frauen, die sollen schweigen. Und da würde ich jetzt am liebsten eine Stunde oder zwei darüber reden, aber die Zeit ist schon abgelaufen. Das ist vielleicht ein Zeichen, dass ich das nicht mache. Einfach, ich glaube nicht, dass der Paulus da meint, dass Frauen keinen Beitrag im Gottesdienst sollen leisten, weil das passt nicht zum 1. Korintherbrief, das passt nicht zu seiner Art und Weise vom Dienst. Und ich glaube nicht, dass es da um Leiterschaft geht, weil im ganzen Kontext, es deutet nichts, aber auch gar nicht auf Leiterschaft hin, sondern es geht um eine bestimmte Situation in Korinth, wo Frauen dazu beigetragen haben, dass im Gottesdienst eine Unordnung, eine Unruhe war. Und zwar nicht nur, nicht alle Frauen, sondern spezifische Frauen, die sind alle verheiratet gewesen, die haben alle einen Mann gehabt, der auch einen Gottesdienst teilgenommen hat und wo intellektuell ein bisschen einen drauf hatte. Also wenn man das ganz genau liest, sieht man das nachher. Also das ist ein seelsorgerlicher Ratschlag in die Situation in Korinth. Und gesagt, Frauen, es ist besser, ihr nehmt euch zurück. So wie ihr euch jetzt verhalten habt, hat es nur Unfrieden gebracht, hat es nur Unordnung gebracht, es ziemt sich nicht, das ist sogar eine Schande. Also ihr habt Schande eigentlich gebracht, das hat mit der Kultur dort zu tun gehabt. Und für euch ist es besser, ihr nehmt euch mal zurück. Ihr habt daheim Männer, die fähig sind, euch das zu erklären. Aber das heisst überhaupt nicht, dass die Frauen irgendwie nicht sollen ihre Gaben in den Gottesdienst hineinbringen oder so. Leute sagen, Paulus war ein Frauenhasser, weil er so Sätze geschrieben hat. Und ich sage, die Leute haben keine Ahnung von der biblischen Geschichte. Und was der Paulus, ich glaube, der Paulus war einer der grössten Frauenförderer, die es auf dem Planeten je gegeben hat. Er hat Frauen in seinem Missionsteam gehabt. Er hat Frauen reden in Ekklesias. Er hat Frauen in Leiterschaft eingesetzt. Das war unglaublich, was er eigentlich geleistet hat, was er für ein Pionier ist. Und anhand von 2, 3 Bemerkungen, wo wir nicht einmal wissen, in was für einen Kontext er geredet hat, sagen wir nachher, Frauenhasser. Also ich erachte das als totaler Gugus. Aber wir kommen zu der Zusammenfassung, einfach Vers 39. Also liebe Brüder oder besser Geschwister, Adelphoi ist Männli und Weibli, beide gemeint. Also liebe Geschwister, halten wir fest, strebt eifrig nach der prophetischen Rede und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Für mich, als ich mich neu mit dem beschäftigt habe, ist mir so gross geworden, was der Paulus für eine Sicht für Gemeinschaft hat, für Gemeinde hat. Und das ist das, wo ich selber mir möchte zu Herzen nehmen. Ich möchte meine Gabe hier in dieser Gemeinschaft einbringen. Sei es die natürliche Gabe, aber auch die Gabe, die der Geist durch mich wirkt. Ich möchte, dass er durch meinen Beitrag erbaut werden. Und ich wünsche mir, dass wir zusammen diese Sicht haben können. Stell dir vor, du bist eine Zunge, jetzt im Körper gesprochen, und du denkst am Sonntagmorgen, ja, jetzt ist wieder Versammlung, aber ich habe nicht so viel geschlafen letzte Woche. Ach, komm, ich schlafe doch noch ein bisschen aus. Ich kann ja am Montag den Podcast hören. Du bist also eine Zunge, du bleibst daheim. Und wir kommen nachher am Sonntag da als Lieb von Christus zusammen. Versteht ihr? Es fehlt etwas Entscheidendes, wenn die Zunge nicht da ist. Das heisst, es ist nicht wichtig, was bringt mir Kille, sondern was bringe ich der Kille. Und du wirst die Erbauung automatisch zurückbekommen. Und die Vision von Paulus, dass das ein Ort ist, wo man kann sagen, Gott ist wirklich in unserer Mitte. Das ist so fest auch mein Anliegen. Und mein Wunsch ist, dass wir dem Geist Raum geben und dass wir ihm uns zur Verfügung stellen, dass da in Strengelbach, auch im 21. Jahrhundert, das kann offenbar, das kann sichtbar, das spürbar, erlebbar kann werden. Habe fertig. Amen.